Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. Russland führt einen Informationskrieg gegen den Westen und Deutschland ist besonders betroffen, schreibt Arndt Freitag von Loringhoven in seinem Buch Putins Angriff auf Deutschland, Desinformation, Propaganda, Cyberattacken. Was sind eigentlich die Ursprünge der modernen Desinformation? Was unterscheidet russische Propaganda von der anderer Staaten und wie kann man sich gegen Desinformation wehren? Darüber hat Jakub Kukla im Rahmen des Fakebusters Podcasts mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Polen und Tschechien gesprochen, der zuvor auch als Diplomat in Moskau und als Vizepräsident des BND tätig war. In der heutigen Sendung hören Sie einen Ausschnitt aus diesem Gespräch.
In Ihrem Buch gibt es eine Definition, Zitat, Verbreitung in der Presse, über das Radio und so weiter, unwahre Informationen mit dem Ziel, die öffentliche Meinung irrezuführen. Kapitalistische Presse und Radio setzen die Desinformation breit ein, um die Völker zu täuschen, sie mit Lüge zu umgarnen und den neuen Krieg, der vom amerikano-englischen imperialistischen Block vorbereitet wird, als Verteidigungskrieg hinzustellen. Die Friedenspolitik der UdSSR, der Länder der Volksdemokratie und der übrigen friedenslebenden Länder dagegen als angeblich aggressiv. Könnten Sie kurz erklären, um welche Definition es sich handelt?
Ja, das ist die sowjetische Definition von Desinformation. Die stammt aus der Zeit des Kalten Krieges. Und es gibt sogar eine Äußerung eines rumänischen Geheimdienstmitarbeiters, der sehr gute Verbindungen hatte und behauptet, dass Stalin höchstpersönlich den Begriff Desinformation oder Desinformatia erfunden hat. Und zwar sollte das ein Begriff sein, der westlich klingt und damit die Schuld und die Verantwortung gleich dem Westen in die Schuhe geschoben werden sollte. Aber tatsächlich war es schon im Ansatz, schon in der Namensgebung und dieser Legende eine Desinformation.
Das heißt, die Geschichte der Desinformation beginnt mit einem Desinformationsakt.
Exakt. Im Grunde genommen. Exakt, exakt. Und dann wurde das eine wichtige Aufgabe des KGB. Es gab sogar eine Abteilung D für Desinformatia im KGB und das wurde dann immer weiter ausgebaut.
Je größer das Chaos, das mit dem hybriden Krieg, mit der Desinformation erreicht wird, desto besser. Das ist das Ziel, Unruhe zu stiften.
Es gibt, was Deutschland angeht, drei Hauptziele, die wir sehen. Das ist aktuell die Entsolidarisierung mit der Ukraine, vor allem der Waffenhilfe, weil Deutschland ist ja der zweitgrößte internationale Waffenlieferant für die Ukraine und unsere öffentliche Meinung ist hier einigermaßen gespalten darüber.
Nicht nur in Deutschland.
Nicht nur in Deutschland, absolut. Zweitens die Förderung von extremistischen Parteien, der AfD und des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Und drittens die allgemeine Verwirrung, wenn Sie wollen, die Verbreitung von Chaos, aber vor allem das Misstrauen in unsere Demokratie zu steigern, das Misstrauen in die Regierung, den Staat, die traditionellen Medien, in ARD und ZDF etc. Und leider muss man feststellen, dass das auch tatsächlich Fortschritte macht. Aber insofern, es gibt nicht nur ein Ziel, sondern mehrere parallele Ziele.
Sie unterscheiden auch im Buch zwischen Primär- und Sekundäreffekten. Was ist es?
Also das kann man direkt in Bezug setzen zu den drei unterschiedlichen Zielen, die ich gerade nannte. Primäreffekt wäre, wenn die Zustimmung, der Rückhalt in der öffentlichen Meinung für die Waffenhilfe an die Ukraine sinkt. Und der Sekundäreffekt wäre allgemein das Vertrauen zu verlieren in unsere Demokratie und ihre wichtigsten Institutionen wie Gerichte, freie Medien etc.
Sie stellen fest, dass ungefähr 80 Länder der Welt Desinformation betreiben oder sich der Desinformation bedienen. Was macht aber die russische zu einer besonderen?
Sie ist insgesamt zahlenmäßig auch die größte und die aggressivste. Sie unterstützt politische Ziele. Am Ende geht es darum, dass Putins Russland das russische Großreich wieder zurückerlangen will, samt Einflusszonen und sogar eigentlich eine neue Weltordnung anstrebt, die tatsächlich schon aufschien in der Münchner Rede 2007 und von daher der Westen der Widersacher, der Feind ist. Das Ziel ist also, den Westen zu schwächen, zu zersetzen, wo das möglich ist, um Russland freie Fahrt zu geben, diese großen Ziele zu erreichen. So etwas sehe ich nicht bei anderen Ländern, die auch Desinformation betreiben, bei uns. Und dann kommt noch hinzu, dass das deutsch-russische Verhältnis auch ein sehr spezielles ist. Wir sind ja in der Vergangenheit auch immer wieder sehr, sehr eng mit Russland verquickt gewesen, auf die furchtbarste Weise, was Polen angeht, durch die 3 bzw. 4 polnischen Teilungen, wenn man den Hitler-Stalin-Pakt mit dazu nimmt. Aber es gibt auch viele aus deutscher Sicht positive Konnotationen. Deutschen lieben die russische Literatur und Musik beispielsweise, waren verliebt in Gorbatschow. Es gibt die sogenannten Russlandversteher, also die Menschen, die sich einbilden, Russland besser zu verstehen als andere, etc. etc. Und dieses ja historische, spezielle Verhältnis spielt hier natürlich auch mit rein.
Und haben Sie nicht das Gefühl, dass eben auch Kunst, ob Literatur, ob Musik oder Ballett, in den letzten Jahren ebenfalls zu einer Waffe geworden sind?
Ich glaube, das eher weniger, weil doch heute in meiner Wahrnehmung jedenfalls die russische Kunst nicht völlig diskreditiert ist, aber doch mit einem sehr großen Fragezeichen in Deutschland auch gesehen wird, dass eben auch große Künstler, die in Deutschland sehr berühmt waren oder in Deutschland gearbeitet haben, sich klar auf die Putin-Seite geschlagen haben und hier doch in ihrer Popularität ziemlich eingebrochen sind. Also ich denke, das war vielleicht eher vorher stärker gewesen. Also dieses zur Waffen werden, dass man alles und jedes zur Waffe macht, das würde ich eher auf andere Bereiche beziehen als auf die Kunst. Aber das versucht Russland natürlich nach wie vor.
Anna Netrebko, die berühmte russische Sängerin, genau, hat in den letzten Monaten zweimal in Berlin gesungen. Sie ist zweimal aufgetreten und zweimal gab es Proteste, unter anderem der Ukraine.
Ganz genau.
Können Sie eine solche Haltung nachvollziehen?
Sehr nachvollziehen, ja. Also ich würde persönlich da nicht hingehen, ganz klar. Aber das ist nicht verboten und das fällt in die Kategorie keine Zensur. Also solange es keine Sanktionen gegen Anna Netrebko gibt, kann man das nur auf der persönlichen Ebene beantworten. Aber ich weiß, dass eben sehr viele Menschen das ablehnen und da nicht mehr hingehen würden, aber dass es andere gibt, die vielleicht die Auffassung haben, Kunst hat mit Politik nichts zu tun, das ist eine große Künstlerin und ich gehe gerne dahin. Also das ist auch eine Position, die ich nicht teile, die aber nicht illegitim ist.
Haben Sie das Gefühl, dass gerade in der Bundesrepublik die russische Propaganda, die russische Desinformation auf einen fruchtbaren Nährboden trifft?
Auf jeden Fall. Also es ist komplex in unserer Gesellschaft, aber das ist eine der zentralen Thesen in unserem Buch, dass eben Deutschland deswegen im Fokus ist, weil es einerseits natürlich ein einflussreiches Land ist, aber weil es eben fruchtbaren Nährboden in Deutschland gibt und der hängt mit der Friedensbewegung zu tun, die eine lange Tradition hat, aber tatsächlich heute eine Rolle spielt in der Debatte, wie könnte der Ukraine-Krieg zu Ende gehen? Und da gibt es ja diametral entgegengesetzte Positionen dazu, vor allem von AfD und BSW. Aber in der SPD gibt es da auch Stimmen, die meinen, jetzt muss endlich der Frieden kommen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, etc. Friedensbewegung ist eins, Russlandversteher, hatte ich schon genannt. Es gibt natürlich auch viele Wirtschaftskreise in Deutschland, die letztlich getroffen worden sind von der Beendigung der Energieimporte aus Russland. Und dadurch sind natürlich die Energieimporte sofort sehr viel teurer geworden, was Unternehmen belastet. Und viele Unternehmen waren eben investiert in Russland. Da hingen viele Menschen dran und da gibt es durchaus Anfälligkeiten, Empfänglichkeiten für die Vorstellung, dass man wieder zurückkehrt zu besseren Wirtschaftsbeziehungen, was ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann. Ich glaube, so ein Business as usual wie früher ist mit diesem putinschen Russland für mich nicht mehr vorstellbar. Aber ich weiß, dass es Gruppen gibt in Deutschland, die das sich wünschen und auch vorstellen können. Es koexistieren hier verschiedene Ansichten.
Ist es nicht so, dass die künstliche Intelligenz dieses Vorhaben auf eine absolut neue Stufe bringen wird?
Absolut, absolut. Das ist vollkommen klar. Und wir können das noch gar nicht ermessen, was das wirklich bedeutet. Das gilt übrigens für verschiedene Bereiche. Natürlich für die sogenannten Deepfakes, also die perfekten Kopien von Videos und Audios, die man vielleicht jetzt noch von der Wahrheit unterscheiden kann, aber bald sicherlich überhaupt nicht mehr. Wir leben dann in einer Welt, wo man eigentlich Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kann. Und das hat es noch nie gegeben. Also das verändert unsere Welt ganz, ganz grundsätzlich. Ja? Aber zum Beispiel auch Texte können ja noch viel leichter gefaked werden durch künstliche Intelligenz. Und im Internet arbeiten wir alle auf Grundlage von Texten, die wir gar nicht mehr in ihrem Wahrheitsgehalt hinterfragen. Also zum Beispiel Wikipedia ist ein Instrument, was wahrscheinlich jeder von uns benutzt und sich darauf verlässt, dass das stimmt. Tatsächlich kann man das ohne weiteres durch KI, künstliche Intelligenz, manipulieren. Man kann sich auf überhaupt keine Texte mehr verlassen, die irgendwo im Prozess im Internet mit drin sind. Und auch noch ein dritter Bereich, weil es darum geht, in den sozialen Medien bestimmte Bevölkerungsgruppen, die man für anfällig hält, zu manipulieren, kann man durch künstliche Intelligenz immer präziser Mikrotargeting machen und eben bestimmte Gruppen identifizieren und auch die Inhalte, die Anfälligkeiten, das kann man alles optimieren durch künstliche Intelligenz. Es gibt also nur drei Beispiele für Anwendungsbereiche. Es gibt noch viele, viele andere mehr, aber das wird auch diesen ganzen Bereich der Propaganda und Desinformation revolutionieren. Und wir sehen das schon. Bei den amerikanischen Wahlen gab es eine ganze Menge Hinweise von den Sicherheitsdiensten und dem FBI, die gezeigt haben, was das Potenzial von künstlicher Intelligenz auch von russischer Seite oder chinesischer Seite im Wahlkampf gewesen ist. Und davor muss man auch im deutschen Wahlkampf jetzt warnen.
Wenn man Texten, wenn man Audio- und Videoaufnahmen langsam nicht mehr vertrauen kann, Wie verliert man da als Durchschnittsbürger nicht die Orientierung im Leben?
Ja, das ist eine sehr große Gefahr, die Sie beschreiben. Ich kann Ihnen keine Patentantwort darauf geben, aber zunächst mal muss man die Gefahr beschreiben und die Menschen sensibilisieren zu einer möglichst kritischen Haltung, dass sie eben wirklich alles viel, viel kritischer hinterfragen, als dies bisher der Fall gewesen ist. Also es gibt natürlich erste Vorstellungen, wie man trotzdem Wahrheit und Lüge in Zukunft unterscheiden kann, indem man den Sachverhalt umdreht und nicht mehr bei einem Video oder Audio oder einem Text versucht nachzuweisen, dass das eine Lüge ist, sondern indem man von vornherein so etwas wie digitale Wasserzeichen benimmt, also bei irgendeinem Inhalt, so wie das früher bei Geldnoten der Fall war, einen Code eingibt, den man nicht so leicht duplizieren kann. Das ist jedenfalls eine neuartige Denkweise, die wahrscheinlich dann auch relativ bald von künstlicher Intelligenz wieder eingeholt wird. Aber man muss dann versuchen, sozusagen vor der Welle zu sein und das Tempo zu bestimmen und immer wieder selber neue Akzente zu setzen. Wenn man immer nur reagiert, wie wir es im Wesentlichen tun, auf Desinformation und Propaganda, dann werden wir diese Schlacht nie gewinnen.
Da beginnt ein Wettlauf.
Ja.
Und wir laufen zugleich die Gefahr, dass man plötzlich alles hinterfragen wird.
Ja,
genau. Sie listen in Ihrem Buch auch bestimmte Gegenmaßnahmen auf.
Ja.
Wie wäre da mit der Desinformation umzugehen?
Also es gibt ein ganzes Bündel von möglichen Maßnahmen. Sehr wichtig ist die Regulierung von sozialen Medienplattformen. Also wenn ganz bestimmte Mechanismen durch Programmierung von Algorithmen durchgesetzt werden, um am Ende selektiv kremlnahe prorussische Inhalte zu verbreiten, dann widerspricht so ein Mechanismus der Gesetzeslage auf europäischer Ebene. Da gibt es den sogenannten Digital Services Act, das ist EU-Recht, EU-Gesetz, und die Kommission kann von sozialen Medienplattformen wie X verlangen, solche Mechanismen herunterzunehmen. Das ist eine der wichtigsten Gegenmaßnahmen. Natürlich sehr schwer, weil es um sehr viel Geld geht und große Macht von den amerikanischen sozialen Medienplattformen. Und wenn ich X erwähne, dann können Sie sich vorstellen, dass das mit Elon Musk und Donald Trump nicht leichter wird, wenn die Kommission das europäische Recht einfordert. Aber trotzdem ist es ein Weg, den wir gehen müssen, auch gegenüber anderen Plattformen. Dann gibt es einfach das Fact-Checken und dann das Gegenüberstellen von Fakten und von Hintergründen, wenn beispielsweise erkannt wurde, wie und von wem welche Fake News fabriziert wurden, dass man das dann auch veröffentlicht. Ja. Es ist auch wichtig, dass auf politischer Ebene solche Vorwürfe, wenn sie wirklich hart sind, auch artikuliert werden, was wir nur selten tun, weil meines Erachtens die deutsche Regierung viel zu stark von Eskalationsfurcht durchdrungen ist. Eskalationsfurcht bedeutet, dass wir Angst haben, dass die russische Seite wiederum massiv auf etwas antwortet, was wir tun. Das gilt für die militärische Unterstützung der Ukraine, aber auch für den Bereich des Informationskrieges, wo wir ganz selten nur öffentlich sagen, wenn wir meinen, dass das russische Urheber hat. Wenn wir das aber nicht tun, dann werden wir nicht ernst genommen und nicht respektiert. Und dann gibt es noch ein ganz anderes riesiges Thema, das ist der Bereich der Bildung und der Medienkompetenz, dass man eben Menschen, vor allem auch schon Kinder, aber Menschen allen Alters, an diese Gefahren in den sozialen Netzen, im öffentlichen Raum und vor allem auch künstliche Intelligenz beginnt zu gewöhnen und dann sozusagen im Einzel Ratschläge entwickelt, wie jeder Einzelne sich wenigstens etwas wappnen kann gegen diese Gefahren. Da will ich jetzt keine klugen Einzelratschläge aussprechen, aber dieser ganze Bereich Bildung und Medienkompetenz, der wird ein Riesenthema für alle westlichen Gesellschaften werden. Und es gibt Länder wie Finnland, wo das schon sehr weit entwickelt ist, und Länder wie Deutschland, wo das gerade erst beginnt.
Sie wollten auch mit Vertretern der großen Plattformen sprechen. Wollten Sie mit ihnen reden?
Tatsächlich nicht. Also wir haben mit Microsoft geredet. Das ist aber speziell, weil die haben ein Forschungsinstitut, was digitale Forensik betreibt und eben russische und chinesische Kampagnen untersucht und dann auch ihre Erkenntnisse publiziert. Aber wir haben einige andere angefragt und dort keine Termine bekommen, leider.
Sie haben in Russland, aber auch in Tschechien und in Polen gearbeitet. Haben diese Erfahrungen Ihren Blick weitestgehend verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also es waren allerdings unterschiedliche Zeiträume. In Moskau habe ich vor 20 Jahren und vor 30 Jahren gearbeitet und in Polen bis vor 2 Jahren, also in einer ganz anderen Ära der europäischen Entwicklung. Aber ich habe immer gefunden, dass es extrem gut ist, eigentlich verschiedene Seiten zu sehen, mittel- und osteuropäische Befindlichkeiten und auch russische, um zu verstehen, wie die Politik dort einzuschätzen ist. Ich sehe sie heute extrem pessimistisch. Früher hatte ich auch das Gefühl, das wird zwar immer aggressiver, aber es gibt noch Möglichkeiten und die sollte man zumindest ausloten, bevor man zu dem Schluss kommt, man kann nie und nimmer mit Russland kooperieren. Das war früher auch nicht meine Meinung. Aber so eine gewisse Ausgewogenheit der Sichtweise, die entsteht natürlich dann, wenn man in verschiedenen Ländern lebt und arbeitet.
Und könnten Sie unterscheiden, inwieweit die heutige schwierige Lage mit den paranoiden Charakterzügen Putins und mit seiner KGB-Sozialisierung verbunden ist und inwieweit es einfach dem Wesen des russischen Staates entspricht?
Ich denke, es ist tatsächlich beides. Also natürlich ist heute Russland wirklich ein KGB-Staat. Ich kenne eigentlich keinen anderen Staat oder jedenfalls fällt mir keiner ein, der quasi vom Geheimdienst regiert wird. Ja? In anderen Ländern spielen vielleicht Geheimdienste eine extrem wichtige Rolle für die Macht des jeweiligen Regierungschefs, aber hier ist es ja quasi der KGB selbst, der an der Spitze steht und damit die ganze Art und Weise auch zu denken. Also etwa, indem man eigentlich nicht ein partnerschaftliches Verhältnis aufbaut, sondern nach Schwachstellen sucht, um andere dann zu erpressen oder unter Druck zu setzen. Das ist einfach KGB pur und das sehen wir heute als Wesensmerkmal der russischen Politik in einem extremen Ausmaß. Deswegen ist es eigentlich gar nicht zu unterscheiden. Also das, was Putin ausmacht, das, was die KGB-Prägung ausmacht und den Staat, so wie er heute aufgestellt ist.
Und ist es auch nicht problematisch, dass es in Russland eigentlich gar keine Tradition der Bürgergesellschaft gibt?
Ja, natürlich. Natürlich. Das ist so, also nur ganz rudimentär. Aus meiner Perspektive, als ich vor über 30 Jahren in Russland war und plötzlich die Sowjetunion sich aufgelöst hatte und Boris Jelzin an der Macht war, da schien alles möglich zu sein. Ein Weg in die Demokratie, ein Weg in den Faschismus oder ein Weg zurück in den Kommunismus oder irgendwelche Zwischenformen. Und ich hatte mir damals gedacht, über Deutschland hat man ja auch lange gesagt, wir haben keine Tradition einer funktionierenden Bürgergesellschaft. Die Weimarer Republik, das war unser Experiment, das hat nicht funktioniert und deswegen glaubten auch nicht viele, dass Deutschland den Weg in wirklich funktionierende Demokratie finden könnte, weil wir eben diese Tradition auch nicht hatten. Das ist dann aber passiert und deswegen schien mir die Frage legitim, ob Russland das nicht vielleicht auch schaffen kann, auch wenn es diese Voraussetzung nicht hat. Aber inzwischen sehen wir ganz klar, dass es nicht passiert ist und wir sehen natürlich auch die historischen Unterschiede. In Deutschland gab es eben diesen kompletten Zusammenbruch 1945, nicht nur militärisch, sondern auch moralischen Zusammenbruch. So etwas hat Russland eben nicht erlebt 1989 und wir haben natürlich auch viel Unterstützung durch die westlichen Alliierten bekommen, um unsere Demokratie aufzubauen.
Zum Teil wurde es aufgezwungen eigentlich.
Zum Teil wurde es aufgezwungen, genau eben. Aber das war ein starker Druck, der vor allem von Seiten der Amerikaner zum Aufbau freier deutsch-freiheitlicher Medien und so weiter entkam. All das hat es eben in Russland nicht gegeben. Ich bin trotzdem nicht der Auffassung, dass man zu dem Schluss kommen muss, dass Russland einfach nie und nimmer den Weg in eine Demokratie finden kann. Ich kenne genügend wunderbare russische Demokraten, sind nur leider sehr wenige. Aber an die glaube ich auch nach wie vor. Aber ich bin sehr pessimistisch, was den kurz- und mittelfristigen Ausblick in Russland angeht. Ich denke, das Putin-Regime ist fest verankert. Es gibt kaum Gegenkräfte. Die Hoheit über Den Informationsraum ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Die Strafen sind drakonisch. Die Opposition ist teilweise umgebracht worden, teilweise nicht geeint, stark miteinander verfeindet. Das ist immer wieder gelungen. Ich sehe leider keine Aussichten auf eine Veränderung in der vor uns liegenden Zeit. Was bedeutet, dass wir uns auf ein extrem aggressives, imperialistisches Russland einstellen müssen und eine Containment 2.0 Strategie entwickeln sollten, die zunächst mal aufgrund von militärischer Stärke und Abschreckung und ganz besonders auch des Zusammenhalts in der NATO entwickelt werden muss. Und hier, wenn ich das noch sagen darf, war sehr interessant eine Bemerkung des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, der sagte, dass der BND Hinweise hat, dass man im russischen Verteidigungsministerium heute nicht mehr so fest davon ausgeht, dass die NATO zusammenhält, sondern dass sie sich vielleicht auseinander dividieren lässt. Und das könnte dazu führen, dass Russland den Zusammenhalt des Westens testet. Und er nannte als Beispiele, die wahrscheinlich theoretisch, dass Russland ein Stück von Spitzbergen einnimmt oder die russische Minderheit in Estland unterstützt oder ähnliches, um zu sehen, halten wir wie Pech und Schwefel weit weiter zusammen oder fallen wir auseinander? Und das wäre wirklich fatal. Für mich ist dieser Zusammenhalt gerade jetzt in einer Zeit, wo uns Russland herausfordert, aber Donald Trump auf seine Weise auch. Wir müssen alles tun, um diesen Zusammenhalt zu erhalten.
Eine Sache noch zum Schluss, und zwar sehnen Sie sich ein bisschen nach Warschau. Sie haben dort 2 Jahre als deutsche Botschafter gearbeitet, wurden aber sehr unfair angegriffen wegen der Vergangenheit Ihres Vaters im Hitlerstab.
Ja, also ich habe da sehr Schwieriges erlebt, gerade auch im Bereich der sozialen Medien, aber auch ungeheuer überzeugende und wunderbare Menschen kennengelernt. Und ja, ich sehne mich wirklich nach Warschau. Ich finde auch heute, dass die Politik Warschaus tatsächlich eine Art Leadership in Europa vorlebt, was zum Beispiel die Militärausgaben angeht, was die Ausbildung von Resilienz gegenüber Putin angeht. Da ist einfach die Bedrohungswahrnehmung viel stärker in Polen als in Deutschland insgesamt. Und davon können wir uns durchaus auch eine Scheibe abschneiden.
Und haben diese 2 Jahre Ihren Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen irgendwie verschärft, verändert, geprägt?
Ja, also unter anderem durch das Thema Vergangenheit. Also das habe ich wirklich jeden Tag erlebt, wie ungeheuer mächtig die Erinnerung in Polen heute ist, und die ist eigentlich meistens negativ mit Deutschland besetzt. Also besonders die Hitlerzeit, aber auch die 3 polnischen Spaltungen davor. Also sozusagen vor diesem Hintergrund wirklich Vertrauen aufzubauen, ist natürlich ungeheuer schwierig. Also für mich war eigentlich das Thema Vergangenheit ganz, ganz oben. Noch mehr, als ich es erwartet hatte.
Arndt Freitag von Loringhoven, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mit Arndt Freitag von Loringhoven hat Jakob Kukla gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie unter fakebusters.de/polskieradio.pl. Und für heute war es das auch schon. Einen angenehmen Ausklang des Wochenendes wünscht Ihnen aus Warschau Adam Nisom. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.